Lachs Brunch, der Literaturschnack mit Nefeli Kavuras und Anselm Neft.
Hallo und herzlich willkommen zur letzten Lachs Brunch Folge. Aber es ist nur die letzte des Jahres, haha.
Oh Mann, ey. Nummer 59, glaube ich, ne?
Genau, Nummer 59.
Ja. Was? Die letzte vor der 60.
Und aufmerksame Hörer haben gehört, wir sind nicht zu zweit, sondern haben hier einen Gast, Isabel Bogdan. Hallo, herzlich willkommen. Schön, dass du da bist.
Danke für die Einladung.
Sehr gerne. Für die, die sie nicht kennen, Isabel Bogdan ist Autorin und Übersetzerin und du warst früher auch Bloggerin. Insofern, dass es ja quasi, dass du den Status Blog mitbegründet hast, so die erste Blogger-Generation so ein bisschen in Deutschland zumindest, ne?
Ja, mitbegründet, soweit würde ich jetzt nicht gehen, aber ich war schon so bei der ersten Generation mit dabei, ja.
Super. Also dadurch, dass ich das ja nicht mehr kenne, ist es für mich total historisch, als würden andere Leute so von so Telefonen erzählen, die noch so Drehscheiben haben.
Ja, damals sprach man von Blogosphäre, ne?
Ja.
Und hast du da nicht auch dieses Sachen machen geblockt, bevor es zum Buch wurde?
Mit Maximilian? Sachen machen war so eine Art Kolumne, also es waren so regelmäßige Artikel, die im Kulturmarkt erschienen sind, aber es ist letztlich irgendwie auch aus dem Blog geboren, weil ich natürlich im Blog, auch wenn ich irgendwas unternommen habe oder so, dann habe ich geschrieben, wie es war. Also Blogs waren ja damals noch nicht so professionalisiert wie jetzt. Und jetzt heutzutage gibt es irgendwie, glaube ich, überwiegend so thematische Blogs, also die Strickblogs und die Mutti-Blogs und die Gartenblogs und die Kochblogs und was weiß ich alles. Und damals hat man das Wort Blog noch erklärt mit der Übersetzung Internet-Tagebuch.
Ja, Blog.
Und es war so ein bisschen zweifelhaft auch, was man da so eigentlich machte. Und die meisten waren so ein bisschen Gemischtwarenläden, also persönliche Dinge, Meinungen, lustige Fundstücke aus dem Internet oder halt sowas, ne, wenn ich irgendwas unternommen hatte, dann habe ich drüber geschrieben und daraus ergab sich diese Kolumne und quasi gleichzeitig sprach mich schon eine Lektorin an von Rowohlt, Susanne Frank damals, die sagte, hör mal, ich lese deinen Blog schon seit einer Weile, falls du irgendwann mal eine Buchidee hast, lass es mich wissen, ich finde, du schreibst gut und so und da habe ich gesagt, ja, wie es der Zufall will, fange ich gerade so eine Kolumne an, die könnte man auch schön irgendwann dann als Buch
haben rausbringen. Wir nicht mal zusammen in einem und demselben Blog geschrieben, Dear Reader oder so, mit Madame Modeste, so Bücherbesprechung, das war
stimmt.
So ein Jahr, anderthalb Jahre.
Ja, da noch so Susanne Engelmeier
war
noch dabei.
Genau.
Stimmt, aber das war, glaube ich, bevor wir uns kennengelernt haben.
Ja, wir kannten uns, glaube ich, schriftlich schon wegen Exot und wegen diesem Dear Reader, aber sonst gesehen haben wir uns erst.
Ich hätte nicht mal mehr gewusst, wie das.
Ja, ich habe das gerade rekapituliert. Aber gut.
Ja, bei den Blogs ist nicht geblieben. Es sind drei wunderbare Romane von dir erschienen. Der Pfau, das ist dein Debüt, Laufen und jetzt dieses Jahr, letztes Jahr?
Letztes Jahr,
Wundverband. Genau, alle bei Kiepenheuer und Witsch. Und du bist auch Übersetzerin und bist jetzt hier und hast einen Roman mitgebracht.
Ja. Ich habe Jim mitgebracht von Verena Kessler und Jim ist nicht der Name mit J-I-M, sondern G-Y-M wie Jim
Gymnasium.
Die Muckibude.
Ja.
Wie Gymnasium.
Jim die Muckibude. Und auf dem Cover ist eine Frau auf einem Hocker, die sich ausruht, aber in Sportklamotten ist. Und es spielt auch eigentlich komplett ausschließlich in der Muckibude.
Ja. Und du wolltest, bevor Anselm den Roman zusammenfasst, direkt kurz davor daraus vorlesen.
Genau, ich würde den Anfang vorlesen. Das heißt, es gibt noch so einen kleinen Vorklapp sozusagen, den lasse ich weg. Und ich lese den Anfang der eigentlichen Geschichte, weil ich das so toll finde. Ferhat hatte sich nichts anmerken lassen. Er saß hinter seinem Schreibtisch, kommentierte weder meine strähnigen Haare noch den muffigen Geruch, der von mir ausging, und stellte die üblichen Fragen. Stärken, Schwächen, ob ich mich als Teamplayerin bezeichnen würde und wieso ich auf einmal in die Fitnessbranche wechseln wollte. Fitness, sagte ich ernst, sei schon immer meine Leidenschaft gewesen. Mein Erdnussflip-Bauch drückte gegen den Hosenbund, mein Puls war immer noch erhöht, dritter Stock, Treppen. Ferhat nickte, drehte einen Kugelschreiber zwischen seinen Fingern, sagte schließlich, gut. Und dann nochmal, gut. Fallende Stecknadelköpfe, zirpende Grillen. Ferhat kratzte sich am Hinterkopf, klickte mit dem Kugelschreiber räusperte sich. Er wolle mir nicht zu nahe treten, druckste er. Es sei nur so, also ich solle ihn nicht falsch verstehen, aber sein Team, das müsse diesen Ort gewissermaßen, nun ja, auch verkörpern. Also Fitness und Wellness und Gesundheit und all das auch selbst ausstrahlen. Den Lifestyle leben, ob ich wüsste, was er meinte. Ich ahnte, was er meinte. Meine Kopfhaut juckte. Zwischen meinen Brüsten sammelte sich Schweiß. Auf einmal hatte ich das Gefühl, nackt zu sein. Nur Haut, keine Taschen, keine Ärmel. Und da rutschte es mir raus. Ich habe gerade erst entbunden. 21, 22, 23. Wir sahen uns an, mein linkes Augenlid zuckte. Entbunden, hatte ich gesagt. Entbunden. Nicht, ich habe vor kurzem ein Kind bekommen, wie ein normaler Mensch es ausgedrückt hätte. Dazu kam, es stimmte nicht. Bloß war mir kein anderer Grund eingefallen, warum das mit der Verkörperung gerade nicht hinkam. Und logen nicht alle in Vorstellungsgesprächen? Mein Kleiner sei 3 Monate alt, hörte ich mich weiterreden. Der Vater abgehauen, das Elterngeld zu knapp und außerdem wolle ich unbedingt arbeiten, könne es gar nicht abwarten, wieder richtig loszulegen, jetzt, wo die Geburtswunden so gut wie verheilt seien. Geburtswunden? Gerissener Damm, verbeulte Schamlippen. Ich suchte in Ferhats Gesicht nach Anzeichen dafür, dass er sich diese Dinge vorstellte. Doch nichts. Kein Zucken um die Mundwinkel, kein Runzeln auf der Stirn. Stattdessen schloss er die Augen. 2 Sekunden, 3, 3,5. Genügend Zeit, um aufzustehen und zu gehen, es woanders zu versuchen. Nur rührte ich mich nicht. Eine Sache müsse ich über ihn wissen, sagte Ferhat, als er die Augen schließlich wieder öffnete. In seinem Blick flackerte etwas Feierliches. Er richtete sich in seinem Stuhl auf, die breite Brust schwoll an. Mich überkam das Gefühl, einem besonderen Moment beizuwohnen, der Enthüllung eines Denkmals, der Verleihung eines Ordens. Ein Kribbeln durchströmte mich. Was musste ich über ihn wissen? Was nur? Was? Ferhat atmete noch einmal tief ein und endlich aus. Ich bin Feminist.
So geht es los.
So geht das los.
Und da hatte sie mich schon.
Ja. Also, in dem Buch geht es um die namenlose Ich-Erzählerin, die ein Vorleben hat, das wir so Stück für Stück entblättert bekommen in der Geschichte und nun sich neu sortieren und neu berufstätig sein muss. Und sie fängt in einem Fitnessstudio an als Tresenkraft. Und schnell merken wir, dass damit ihr Ehrgeiz nicht so ganz befriedigt ist, einfach nur so ein paar Smoothies für die Trainierenden zu mixen. Sondern sie will dann natürlich auch ja wieder so ein bisschen sich vergleichen mit anderen, will in Form kommen, wie zum Beispiel Svetlana, das ist so eine Influencerin, die da so Spinning-Kurse oder so Pilates-Kurse gibt und sie fängt dann auch an zu trainieren.
Aber merkt, das drängt Ferhat ihr ja aber erstmal auf.
Stimmt, du hast recht.
Ferhat sagt,
komm, trainier mal wieder ein bisschen, auch
du kannst
es schaffen. Wo willst
du denn hin? Ja. Und sie versteht erst gar nicht, was er meint. Und dann sagt er, du willst doch, die meisten wollen ja ihren Pre-Baby-Body zurückhaben.
Stimmt, du hast recht, ne? Ferhat,
der alte Feminist.
Der Feminist bringt ihr so wieder den Schwung bei. Und dann kommt sie richtig auf den Geschmack des Trainings, als sie eine Vic da sieht. Trifft, ja, man muss eher sagen, sieht. Das ist eine richtige Bodybuilderin, also eine, die große Muskelberge aufbaut, um dann auch bei so Turnieren mitzumachen, sich da bewerten zu lassen von der Jury. Und dann denkt sich die Ich-Erzählerin, boah, das ist ja so geil, ich will auch so sein, aber ich will
nicht
so mindestens
so
gut sein. Ja, aber ich denke, bis dahin kann man mal gehen, ne? So, und ja, das Buch handelt wirklich da sehr stark von diesem kleinteiligen Alltagsleben im Fitnessstudio und ab und an gibt es Rückblenden in ihr Leben davor. So, das kann man sagen. Warum hast du das Buch ausgesucht, Isabel? Für uns heute hier zum Besprechen.
Ich habe das ausgesucht tatsächlich, weil es mich von Anfang an am Haken hatte, durch die Sprache und den Humor. Mhm. Ich glaube, das war es. Denn eigentlich bin ich überhaupt kein Fan von Geschichten, die sich an einer Lüge entzünden.
So Hochstapler-Geschichten ja, oder sowas.
Also,
ja,
wo einfach die ganze Geschichte drauf aufbaut, dass am Anfang jemand lügt und ich das komplette Buch über denke, ja, meine Güte, jetzt sag's halt endlich.
Ja, so, das macht dich also nervös auf eine ungute Weise.
Es macht mich irgendwie wütend.
Ja.
Also ich erinnere mich an, hieß das Lila Lila?
Ich kenne das nur vom Namen her.
Von Martin Suter.
Ach, Martin Suter, okay.
Wo jemand irgendwie einen alten Schreibtisch kauft oder geschenkt kriegt oder was und in eine Schublade klemmt. Und jedenfalls in dieser Schublade befindet sich ein Romanmanuskript, dass der Käufer dieses, oder eine Käuferin, ich weiß das schon alles gar nicht mehr. Also jedenfalls irgendjemand wird mit diesem gefundenen Romanmanuskript berühmt.
Ah, und das ist aber gar nicht seins.
Ist aber gar nicht seins. Und er sagt's nicht und dann wird natürlich der nächste Roman erwartet und dann und so irgendwie und die, ich war einfach nur total genervt. Mir hatten alle davon vorgeschwärmt und ich dachte, nee, ich will keine Geschichte, die nur dadurch losgeht und am Leben erhalten wird, dass jemand sich immer tiefer in Lügen verstrickt, habe ich keinen Bock drauf. Und bei dem hier habe ich ab Seite 1 gestaunt, dass ich es trotzdem unbedingt weiterlesen wollte, weil das ja auch noch eine Weile weitergeht mit dieser Lüge. Natürlich fragen die Kolleginnen dann und Ferhat fragt, ob sie mal Fotos sehen können von dem Baby. Und Ferhat, der alte Feminist, bietet eher dann auch an, sie kann gerne in seinem Büro in Ruhe Milch abpumpen, wenn sie da 8-Stunden-Schichten arbeitet und sie leiht sich eine Milchpumpe aus und setzt sich in sein Büro und dieser ganze Quatsch. Aber das wird dann irgendwie als Thema immer weniger wichtig. Mhm. Und das fand ich auch einfach wahnsinnig gut gemacht, wie das so ganz langsam kippt von der Geschichte über diese Lüge und dann in was vollkommen anderem mündet. Und wie man trotzdem die ganze Zeit dabei bleibt bei diesen Muckibuden-Gestalten, die ja auch alle irgendwie lustig sind. Diese Svetlana und
Svetlana, Millie, so, ja, so eine ganz junge.
So eine niedliche Auszubildende.
Ja. Seda arbeitet da auch manchmal, Seda, die Schwester genau, von Ferhat, ne? Die hat ein kleines Kind.
Boah, der hat sie am meisten Angst, also die Ich-Figur, weil sie denn, sie natürlich am meisten entlarven könnte mit ihrem Mutterfragen immer.
Das Kind, da wird ja auch gefragt, wie es heißt, und weil ihr nichts einfällt, sagt sie dann Ferhat.
Das ist so
und dann ist er voll stolz, dass ihr Kind genauso heißt wie er.
Und sagt immer
also
Mini
das ist
Ferhat.
Wirklich schlimmer Blödsinn. Ja.
Ja. Ja, das ist schlimmer Blödsinn, aber ich verzeihe das alles.
Ja, nee, das ist auch nicht völlig unglaubwürdig, ne? Dass man so neben sich steht und dann sagt, Ferhat. Ne?
Ja.
Also in dem Zusammenhang, warum nicht?
Und ich habe das Buch jetzt zum zweiten Mal gelesen. Ich hatte das auch, als dieses Jahr erschienen ist, direkt gelesen, weil ich auch die Vorgängerbücher von Verena Kessler sehr gerne mag, die aber auch nochmal ganz anders sind als das. Und ich mochte in diesem Buch total gerne, dass diese Ich-Figur keine wirklichen Gewissensbissen hat. Also, dass es nicht so eine Moralgeschichte ist von wegen, ich habe jetzt was Falsches gesagt, die anderen, man könnte jetzt ein schlechtes Bild von mir haben, sondern dass das alles keine Rolle spielt, fand ich irgendwie gut. Also es hat dadurch nichts Moralisierendes, sondern es, also ich habe mich so gefühlt, als würde ich in so einem Ferrari sitzen, einfach direkt so losfahren und ich steige einfach mit und ich gehe da, ich nehme das auch alles einfach erstmal so hin.
Auf jeden Fall hat das dadurch mehr Drive, dass sie nicht auf der Bremse steht,
genau,
durch irgendwelche Skrupel, sondern sie hat klare Vorstellungen. Und die kommen dann mehr und mehr in Schwung.
Ja.
Und wenn sie was erreichen will, dann sind also Action first, Bedenken second, um Christian Lindner zu zitieren.
Ja.
Gott hab ihn selig.
Trotzdem merkt man das alles erst so ganz langsam.
Mhm.
Ne, am Anfang geht man das ja auch noch alles mit.
Mhm.
So, und irgendwann kriegt man so eine Ahnung, dass da was mit der Vergangenheit nicht so richtig gut gelaufen ist offenbar und irgendwann, das ist aber auch schon ein ganz gutes Stück in das Buch rein, wird dann mal so ganz beiläufig die Bewährungshelferin erwähnt, wo man zum ersten Mal denkt, so,
ist
sowas passiert.
Aber wie fandet ihr denn die Ich-Erzählerin so ganz am Anfang? Weil das klingt jetzt so, als ob du die erstmal irgendwie vertrauenswürdig oder auch nett oder normal fandest. Also normal ist auch ein komischer Begriff, aber du weißt grob, was ich meine.
Ja, ich neige sowieso immer erstmal dazu, mich zu identifizieren.
Und jede eine Figur mit Wohlwollen zu betrachten.
Erstmal die alle mit Wohlwollen zu betrachten und das irgendwie alles gut und richtig zu finden und das auch mit so einem Mitgefühl zu betrachten. Also man kriegt ja schon mit, irgendwas ist mit der, irgendwas schleppt die mit sich rum. Und mein erster Gedanke ist erstmal auch der arme Hase.
Ja,
so.
Ging dir das auch so?
Also erstmal, ich war noch nie in meinem Leben in einem Gym. Und der Gym als Ort ist mein Albtraumort, weil ich total Angst vor Erniedrigungen oder vor allem so körperlichen Erniedrigungsgefühlen habe. Also die Vorstellung, dass jemand vor mir stünde und dann sowas, also und
dann
klar,
sagt das Becken mehr raus und atme mal ordentlich.
Naja, so beziehungsweise Trainer. Eher so, oh, du passt hier nicht. Also warum ich nicht in den Gym gehe, ist, dass genau das meine Angst ist, dass jemand eigentlich sagt, du verkörperst das nicht. Ja. Du passt hier nicht rein. Dein Erdnussflip-Bauch im Grunde.
Also, ehrlich gesagt, ich finde, es gibt wenig Dinge, die bei Körperzweifeln oder an Unzulänglichkeitsgefühlen mit dem eigenen Körper hilfreicher sind, als ins Gym zu gehen oder in die Sauna zu gehen, wo man nämlich andere Leute sieht, die alle so ganz normale Körper haben.
Ja,
und manche
ja.
sind knackiger und besser in Form und muskulöser als deiner und manche sind weicher und wabbeliger und untrainierter und ungelenkiger als deiner und die sehen alle aus wie Menschen und ich finde, das ist der Ort, um mal festzustellen.
Isabel hat dich gerade in das, so,
ich habe jetzt eine Gym-Mitgliedschaft abgeschlossen. Nein, aber
okay, ein Albtraumort genau, also ist das für dich ursprünglich.
Ich verstehe das total. Ich weiß, dass es auch nur in meinem Kopf ist und ich weiß auch, dass andere Leute total gute Erfahrungen im Gym machen. Ich meine, also ist ja auch alles irgendwie fair. Aber ich glaube, deswegen hatte ich am Anfang auch, bin ich so mitgegangen und nicht, dass sie mir sympathisch war, aber ich habe diese Erniedrigung so doll gespürt.
Weil sie eigentlich da gar nicht sein will, genau. aber sein muss. Und da, damit konntest du dich identifizieren.
Damit konnte ich mich
identifizieren. Scheiße, wie tief muss man sinken, wenn man an so einem Ort arbeiten muss?
Aber
das war dein Haken.
Das war mein Haken.
Aber das stimmt nicht, finde ich. Weil vor dieser Szene, die ich vorgelesen habe, vor dem Bewerbungsgespräch, ist noch eine Seite, anderthalb, wo sie beschreibt, wie sie am Tresen steht und irgendwem einen Energy-Drink
mixt.
Da ist sie ja
später.
Schon voll durchtrainiert und ganz sexy und ist am Flirten. Ich habe das Gefühl, das ist aber ein Blick in die Zukunft da schon, oder?
Ja, aber in dem Moment fühlt sie sich erstmal wohl. Und wenn man das Buch anfängt zu lesen, denkt man, ach ja, das ist jetzt so eine Frau, die hat da so einen Job am Tresen in der Muckibude und die hat da irgendwie Spaß. Also
naja,
dieses Erniedrigungsding kommt ja sozusagen als zweites, dass
genau.
sie da
und
so
ich
angefangen
dachte,
hat.
Am Anfang deswegen, das ist irgendwie so ein Buch, wo dann die Reise erzählt wird, wie dann diese Frau, mit der ich mich jetzt identifizieren kann, die erniedrigte graue Mäuschen, dann irgendwann zu dieser Sport, sexy
zu so einer Lara Croft wird. So
genau, zu Lara Croft wird. Und das ist der ganze Roman. Also das dachte ich erstmal, wäre bei den ersten 10 Seiten war so meine Erwartung am Roman. Ich war sehr froh, als dann diese Erwartung schnell gebrochen worden ist, weil dass ich das sehr langweilig gefunden hätte, wenn es nur die Entwicklung von Anti-Sportler-Maus zu Sportler-Maus. Ich habe das, also obwohl das drin war, war ich trotzdem am Anfang eher bei ihr mit dem Erdnussflip-Bauch.
Aber fandst du sie irgendwie interessant, sympathisch?
Ich fand sie interessant, weil insofern interessant, weil ich fand, dass sie so schnell im Kopf war. Macht das Sinn? Also ich konnte ihren Gedanken irgendwie gut folgen und fand
Ich finde die sehr verurteilend. Die urteilt immer ganz schnell.
Ja, das stimmt.
Ne? Und das ist mir sofort aufgefallen.
Ja, voll, aber wenn ich ehrlich bin,
Beispiel,
das mache ich in meinem Kopf auch.
Ja, ja. Aber
ich hoffe,
sie ist dabei,
dass ich mich meistens beherrsche und
sie ist dabei, halt nicht besonders wohlwollend. Also mein Eindruck von ihr war sehr früh, das ist ein unzufriedener Mensch, das ist ein hart verurteilender Mensch, die alle Leute da um sich herum so ein bisschen von oben herab betrachtet. Also den Verhat so, der hält sich für einen tollen Feministen. Das wird ja auch riesig aufgebaut, hier am Anfang, was du jetzt gerade vorgelesen hast, Isabel. Ne? Dann die Millie, die ist so 18, die ist vielleicht ein bisschen naiv, aber die ist ganz freundlich. Auf die guckt sie auch herab und auch auf die Svetlana, die da so Influencerin ist und so Fitnessvideos postet oder was weiß ich. Und mein Eindruck war ziemlich früh, das sind echt nette, hilfsbereite Leute um sie herum und sie ist ein Arschloch. So, keiner von denen tut ihr irgendwas, sondern die sind eher unterstützend.
Das
oder neutral.
Das fand ich gar nicht. Ich fand, sie hat man merkt ja dann relativ schnell, dass sie aus einer anderen Welt kommt.
Sie passt da eigentlich nicht hin.
Sie passt da eigentlich nicht hin, aber ich finde, sie findet doch Millie auch süß und sie guckt sich von der das ab, wie man halt so ein bisschen die sexy Sportklamotten trägt und sich die Haare
aber
so ein
das ist
über
immer berechnend. Da ist nie Wärme gegenüber Millie oder so. Und wenn, sie sagt ja auch nachher so Sachen wie, natürlich denkst du das mit deinem Cocker-Spaniel-Gesicht und so. Also es kommt nichts Positives.
Ja,
also,
ja.
Also das ist ja vielleicht so vorgekommen.
Ich sehe sie aber auch nicht so.
Nicht so kalt so und hart.
Kalt und hart.
Ist dir das wichtig, ob Figuren in Romanen, die du liest, ob die dir sympathisch oder unsympathisch sind? Weil ich zum Beispiel, also mir ist das nicht so sonderlich wichtig, ich kann einfach drauf, ich hatte gerade so ein bisschen das Gefühl, du willst sie beschützen.
Ja,
das fand ich einen spannenden.
Weil so böse ist. Ja,
ich bin nicht böse, die Frau ist böse.
Ich will
und dafür gibt es auch ganz klare Beispiele, dass die böse ist. Ja,
ja, aber ich will sie trotzdem beschützen.
Ja, ja.
Ich finde es gar nicht so wichtig, ob sie mir sympathisch ist. Auf die Weise, dass ich sie gerne zur besten Freundin hätte oder so. Mir ist schon wichtig, dass ich nicht das Gefühl habe, die Autorin konnte ihre Figuren nicht leiden.
Mhm.
Also wenn ich das Gefühl habe, der Autor oder die Autorin kann die Figur überhaupt nicht leiden, dann habe ich keine Lust, das zu lesen. Weil ich immer finde, Figuren müssen mit Respekt behandelt werden und eine Figur soll sowieso nicht nur gut oder nur böse sein, sondern die schleppt halt irgendwie ihre Dinge mit sich rum und kann auch nicht aus sich raus und kann sich nicht anders verhalten, als sie das halt kann. Und das muss mit Respekt und ja auch irgendwie mit einer Liebe behandelt werden, auch den bösen Figuren gegenüber. Und das, finde ich, macht sie hier wirklich fantastisch. Weil natürlich ist sie keine jetzt so wahnsinnig auf den ersten Blick liebenswerte Person. Aber
also, mir ging es so erstmal nur darum.
Einfach so ein nö, die ist böse.
Ja, nein. Mir ging es erstmal nur darum, sozusagen unseren ersten Eindruck von der Hauptfigur so zu sammeln. Ne? Was du sagst, was ich sage. Dass du sagst, du hast sie erstmal mit einem gewissen Wohlwollen betrachtet, ne? weil du das bei Figuren gerne machst. Du hast gesagt, du konntest dich identifizieren, weil sie jetzt in so einen Ort muss, der dir total suspekt ist und du sagst, ja, so ein Erdnussflip-Bauch, das Gefühl habe ich auch und jetzt kommt sie da. Also da kannst du so ein bisschen bonden, ne?
Und sie passt auch nicht rein in den Ort. Und das, also das merkt man ja auch.
Ja.
Und das finde ich, also das ist ja für mich immer eine gute Ausgangspunkt
für
eine Geschichte.
Ne?
Genau, ein Mensch, in dem er nicht, der nicht dahin gehört, kommt dahin. Und ich finde es auch, dass ja das Buch auch irgendwie eigentlich ja nicht in unsere klassische Literaturwelt reinpasst, weil das Gym ja eigentlich kein klassischer Literaturort irgendwie ist. Also so, oder es gibt ja manchmal so dieses, oder früher, als ich jugendlich war, dachte ich, naja, ich muss ja nicht sportlich sein, ich will ja irgendwie literarisch sein. Also so
ist eine andere Welt.
Dieses immer Abtun
so
von,
ne?
Richtig, dieses Abtun von Sportler und Sportler können nicht Literaten sein und alles Mögliche. Das ist ja mittlerweile.
Das ist ein geistferner Ort, das Gym. Oberflächlich,
unintellektuell. Ja, ja, da kann es ja keine
Musik.
Guten Geschichten geben. Und das sind alles nur Klischees und Vorurteile, die alle nicht stimmen, aber ich finde es trotzdem ganz
komm,
geil.
Du mal in unser Alter und wenn du dann 40 Jahre am Schreibtisch gesessen hast, dann, naja, 30.
Ja.
Dann,
Nein, ich wollte nur sagen,
ja,
dass eure Perspektiven auf die Ich-Erzählerin ergänzen wollte mit meiner Perspektive, die da war. Ich fand die schon von Anfang an suspekt. Also, weil ich gedacht habe,
ja,
du bist ein kleiner Stinkstiefel, du bist ein negativer Mensch und ich habe mir das so erklärt am Anfang, dass sie eigentlich zu höherem berufen ist. Ne, und jetzt unzufrieden ist und dass sie etwas Großes, Wichtiges verloren hat und jetzt sozusagen in der Rekonvaleszenz ist. Ne, das wird ja auch früh schon irgendwie angedeutet. Und hatte dann Interesse, so zu wissen, welchen Weg geht sie jetzt. Deswegen fand ich die Ausgangslage auch interessant. Ich fand das Gym interessant. Das finde ich auch übrigens super gut erzählt. Ich finde die
auch super
Sprache,
fantastisch recherchiert. Auch.
Das wirkt alles plausibel. Da muss man ja jetzt nicht ewig recherchieren. Ich glaube, in einem Interview hat Verena Kessler gesagt, dass sie ab und zu ins Gym geht. Das ist auch eine lustige Aussage. Ne? Also entweder man geht regelmäßig oder gar nicht, aber ab und zu, das ist so.
Ich habe in einem anderen Interview gelesen, dass es 1 bis 3 Mal die Woche ist.
Ah ja, hat sie sich da schon ein bisschen deutlicher geäußert. Nein, aber man muss da ja jetzt nicht ewig recherchieren.
Nein.
Aber ich finde, der Ort ist gut dargestellt, die Figuren sind gut dargestellt. Die Sprache ist präzise und irgendwie so zwingend. Das hat mich, genau wie du es gesagt hast, Isabel, auch sofort eingenommen. Mhm. Also man ist sofort irgendwie drin. Die Dialoge finde ich gut. Also es ist immer stimmig. Und diese ganze Fitnesswelt, wie du gesagt hast, Nefeli, die ist wirklich noch nicht so oft in Romanen erzählt worden. Also in deutschsprachigen Romanen kenne ich jetzt nicht so viel. Mir ist noch John von Düffel Ego eingefallen. Da geht es um einen Typen, der will, dass sein Bauchnabel nicht mehr vertieft ist, also dass alles Bauchfett weg ist, sodass der Bauchnabel eben mit dem Restbauch ist.
Oh mein Gott.
Das ist sein großes Trainingsziel. Das ist schon ein bisschen älter, das Buch, 20 Jahre oder so. Nur die Figur selber, die Ich-Erzählerin selber, fand ich jetzt weder sympathisch noch besonders interessant. Ich finde ihre Ausgangslage interessant und was da so mit ihr ist und was sie da jetzt machen wird. Aber die Figur selber habe ich immer wieder gedacht, die ist aber auch ein bisschen dumm. Also diese Lüge, die sie da erzählt, okay, das ist impulsiv, aber das ist irgendwie so, dass ich denke, Alter. Und später trifft sie auch so ein paar Entscheidungen, wo ich denke, wenn du dieses Ziel erreichen willst, was du davor hast, dann musst du dir mal einen vernünftigen Plan machen. Aber die scheint ehrgeizig und aber impulsiv. Die ist sehr impulsiv. Und da frage ich mich, wie schafft so ein impulsiver Mensch es überhaupt so weit, in einer anderen Karriere zu kommen?
Die ist überhaupt nicht dumm. Die ist, das Wort gibt's nicht, aber die ist lebensdumm im Sinne von das Leben, Gegenteil von lebensklug.
Ja, das meine ich.
So, und
ich meine nicht, dass sie unintelligent ist. Sie hat vielleicht einen IQ von 120 oder so, aber die verhält sich nicht klug.
Nein, die verhält sich nicht klug. Und das ist ja auch genau ihr Problem.
Vielleicht aus einer Störung heraus, so, ja.
Und wenn du sagst, wenn sie da ihren Plan umsetzen will, sie fängt ja den Job in der Muckibude nicht mit irgendeinem Plan an. Der Plan ist ja erstmal aus diesem Loch rauszukommen, in dem sie jetzt gerade steckt mit ihrem Erdnussflipsbauch und ihrer Bewährungshelferin und so weiter. Also wir wissen ja schon, dass sie irgendwas ist passiert und da muss sie jetzt wieder raus und deswegen braucht sie jetzt mal als allererstes einen Job und den fängt sie ja nicht mit einem Plan an. Sie merkt einfach nach einer Weile, dass sie sich da langweilt und dass sie mit dem, was sie vorher gemacht hat, da eigentlich auch was anfangen könnte und tut das aber nicht. Und sie tritt da ja völlig ohne Plan an. Und
nee,
diese Vic sieht, diese Bodybuilderin, dann hat sie plötzlich den Ehrgeiz, auch so auszusehen. Und das fand ich, habe mir die Stelle hier extra markiert, weil sie selber erstmal überhaupt nicht so genau weiß, was sie eigentlich an dieser Bodybuilderin so fasziniert und mit Millie auch drüber spricht und Millie sagt, ja, aber das sieht doch gar nicht schön aus, das ist auch nicht mehr feminin und ich finde, das sieht auch nicht gut aus und da sagt sie schon, ja, darum geht's doch gar nicht und irgendwann merkt sie dann selber, worum es geht, nämlich, was Vic da machte, war, sich selbst zu erschaffen. Ein Selbst, das sich so sehr abhob, so sehr für sich stand, so unumstößlich da war in der Welt, dass jede Meinung dazu, jede Wertung, jedes Begehren einfach daran abprallen musste. Mhm.
Habe ich mir auch gemerkt, die Stelle. Finde ich gut, dass du die jetzt gerade vorgelesen hast.
Finde ich total super. Mhm. Als Zusammenfassung davon, warum sie jetzt auch das machen will und so aussehen.
Und da wird es interessant. Und da habe ich
geht sie
was
dann
anzumerken,
so richtig mit dem Plan dran. Die guckt sich ja ganz genau ab, an welchem Wochentag trainiert Vic welche Muskelgruppen. Montags Bauch und Beine, dienstags Po und Rücken, was weiß ich und so weiter. Schreibt sich das alles genau mit. Die macht nicht immer 15 Wiederholungen, die macht manchmal nur 12 und manchmal nur 8. Die packt sich immer zu viel drauf. Und dann arbeitet sie sehr genau diesen Plan ab, den sie sich von Weg abgeguckt hat und nicht den Fair hat.
Ja. Und meiner Ansicht nach gibt es hier ein paar Probleme. Und das eine ist, das ist aber vielleicht interessant auch an der Figur, dass sie ja sagt, das Tolle an Vic ist, dass sie sich selbst erschafft und dass sie da einen Körper erzeugt, der für sich steht und wo so alles wie Begehren und Urteil und so abprallt, wo man eigentlich unbesiegbar ist. Wenn man dann das aber nur nachmacht, also wenn sie dasselbe wie Vic macht, dann ist es ja nicht mehr das Gleiche. Ne? Dann wäre es ja nur eine Kopie. Und das scheint ja auch ein bisschen ihre Tragik zu sein, dass sie dann nur kopiert. Kannst du gleich was zu sagen. Die andere Sache ist, dass sie sich meiner Ansicht nach überhaupt keinen guten Plan da macht. Klar, so wie du sagst, sie schreibt das alles auf. Aber man kann nicht als jemand, der bis vor 2-3 Monaten noch einen Erdnussflip-Bauch hatte, einfach das nachmachen.
Und der entbunden hat, wollen wir nicht vergessen.
In Anführungszeichen entbunden. Das nachmachen, was jemand, der seit 10, 15 Jahren Bodybuilding macht, einfach kopieren.
Nee, natürlich
es gibt
ist
auch
das
keine,
nicht vernünftig.
Und es gibt auch, nein, es ist nicht nur nicht vernünftig, es ist dumm. Das ist das, worauf ich hinaus will. Also es ergibt keinen Sinn, wenn ich auch so sein will wie Vic dann, und halbwegs noch einen Realitätsbezug habe, dann weiß ich, okay, das wird ein paar Jahre dauern. Mhm. Und klar nehme ich auch dann Steroide, ich nehme Anabolika, das gehört dazu, das ist sicher. Klar versuche ich auch zu gucken, wie die trainiert und so, aber ich muss mir Leute suchen wie ein Personal Coach, ich muss mir ein Umfeld schaffen oder mindestens eine Freundin, einen Freund, der sich damit auskennt. Das ist so, wie wenn ich mir Schießen selber beibringe oder so, um beim großen Schützenturnier mitzumachen.
Das geht also auch nicht gut.
Nee, und das meinte ich mit dumm. Also Dafür, dass sie eigentlich so eine Karrierefrau ist und so eine intelligente, durchdachte, planende Frau, ist sie da interessanterweise impulsiv. Und das zeigt aber auch etwas, was öfters bei ihr vorkommt. Zum einen, dass sie unbesiegbar und ganz, also über allen stehen will, aber gleichzeitig sich an anderen orientiert. Das ist ein Widerspruch in der Figur, den ich interessant finde. Mhm. Und dass sie ehrgeizig ist und einen Plan hat und gleichzeitig so impulsiv ist, dass sie diese Pläne gar nicht vernünftig durchziehen kann.
Ich weiß nicht, ob das ein Widerspruch ist oder nicht, wahrscheinlich nicht. Ich hatte den Eindruck, dass sie einfach getrieben davon ist, ganz oben an der Spitze zu sein. Also, dass sie jemanden sieht wie Vic, die einfach gerade ganz oben im Gym steht, ist für sie wie so nicht ein Störfaktor, weil sie himmelt sie ja auch irgendwo an, aber sie möchte halt.
Eine Herausforderung, sie muss da drüber stehen.
Sie muss da drüber stehen und sie ist halt total getrieben.
Das meine ich ja. Sie will die Allerbeste sein, aber gleichzeitig orientiert sich an jemand anderem. Und das funktioniert nicht. Wenn du die Allerbeste sein willst und einfach nur nachmachst, was der andere macht, keine Ahnung, wie das klappen soll.
Und das ist ja lustigerweise das, was sie den anderen auch diagnostiziert. Ja. Es gibt da diese eine Phase, wo Ferhat auf die Idee kommt, dass die Erzählerin und Svetlana zusammen einen Kurs unterrichten könnten.
Das ist so lustig.
Für junge Mütter.
Momfluencer.
Die Momfluencer. Nee, Mompowerment.
So heißt der Kurs dann nachher, Mompowerment.
Mompowerment-Kurs. Ja. wo diese jungen Mütter wieder ihren Pre-Baby-Body zurückkriegen sollen. Und wo die Erzählerin dann feststellt, da sitzen all diese übermüdeten, rundgesichtigen jungen Mütter, die sehen für mich alle gleich aus. Und 5 Minuten später erzählt sie Ferhat nur so, nee, das ist alles total toll, die bringen alle so ihre eigene Geschichte mit und heucheln. Also was sie wirklich super gut kann, ist heucheln und Dinge verkaufen.
Ja.
Und wie sie da erzählt, dass das ja alles so Einzelschicksale sind und einzelne Geschichten und alles so individuell. Und in Wirklichkeit guckt sie die an und sagt, ey, ihr Mäuse, ihr seht doch alle gleich aus. Es ist mir doch, ihr seid mir so egal.
Auch da wieder keine Empathie. Die sieht diese Mütter und sie sieht das Leid oder wie schwer der Alltag für die ist.
Ja.
Und anstatt dann aber zu sagen, oh Gott, die Armen oder so, sagt sie so, ne? Und so ist sie auch mit sich selber unempathisch. Die ist ja auch hart zu sich. Ja. Die hat ja nie, die sagt ja nicht mal, Mensch, ich habe auch echt eine schwere Zeit hinter mir, mir geht's schlecht und so, ne? Sondern die powert immer weiter gegen sich und andere und ist hart drauf.
Ja, aber ich mag ja Figuren, die getrieben sind. Und
ja, das gibt immer einen Sog, ne?
Das gibt immer einen Sog. Und hier finde ich es natürlich auch total cool, dass es ein Mensch ist, der getrieben ist, der noch nicht mal checkt, dass er menschliche Grenzen hat. Also sie will ja übers Menschsein hinausgehen irgendwie. Da gehe ich erstmal mit. Mir ist es total egal, ob es dann unvernünftig ist oder nicht.
Es ist auch so irre, wie sie immer unvernünftiger wird und eigentlich die anderen in der Muckibude das auch irgendwie merken und mal so Bemerkungen machen oder fragen, geht's dir eigentlich gut? Aber mehr auch nicht.
Mhm.
Und sie kann ganz lange irgendwie immer weiter in ihre Besessenheit mit diesem Muckibuden-Ding abrutschen, bevor irgendwie mal sich rausstellt, dass sie jetzt wirklich ein Problem hat. Ich hatte mir hier irgendwo noch eine Stelle markiert, genau. Wo es ganz am Ende nochmal zurück sich bezieht auf diese Anfangslüge mit dem Kind.
Mit dem Kind, ja. Klein Ferhat.
Und da sagt sie, auf einmal wurde mir klar, wie wahnsinnig komisch alles war. Man konnte Dinge einfach behaupten. Man musste sie nur aussprechen und schon wurde daraus eine Tatsache, die Konsequenzen nach sich zog.
Mhm.
Man habe entbunden, man wolle nicht mehr ins Ausland, habe Heimweh, vermisse das Brot. Okay, das ist eine
Anspielung,
aber geht es um was anderes. Aber dieses, man kann Dinge einfach behaupten, das versucht sie ja auch mit ihrer Körperoptimierung, die quasi einfach herzubehaupten, weil sie getrieben ist und nicht, weil sie da einen vernünftigen Plan dafür hat und eigentlich wissen kann, dass es so nicht funktioniert.
Also Nefeli, du hast ja gerade gesagt, dir ist das eigentlich egal, ob die jetzt da vernünftig oder unvernünftig rangeht. Na, Hauptsache, sie ist getrieben und getriebene Figuren sind immer spannend, weil man wird dann so mitgezogen. Ne? Mhm. Aber meine Frage an euch beide, beobachtet ihr die Figur wirklich aus ihr heraus, also identifiziert ihr euch noch mit ihr oder guckt ihr sie euch von außen an, dass ihr denkt so uiuiui. Worauf ich hinaus will, ist, ich glaube, dadurch, dass sie sich so, dass sie so unvernünftig handelt, dass man relativ bald sich das nur noch von außen wie ein Autounfall anguckt. Ja. Und niemand wird sagen, das könnte mir auch passieren. Oder niemand wird sagen, oh, da habe ich mich jetzt selber wieder erkannt. Oder da wurde mir der Spiegel vorgehalten. Mhm. Ganz viele Rezensionen sagen, eine bitterböse Gesellschaftssatire, die unserer Selbstoptimierung und Leistungsgesellschaft den Spiegel vorhält. Da denke ich so, come on. Welcher Typ wird sagen, oh, stimmt, da habe ich es aber auch ein bisschen übertrieben. Danke für Verena Kessler. Ne? Das war bestimmt gar nicht ihre Absicht. Ne? Das will ich auch, also die kann ja für die Rezensionen nichts. Ne? Aber es ist doch...
Nee, ich finde, man rutscht so langsam raus. Mhm. Ich der Figur halt schon erstmal mit Wohlwollen begegne und mich identifiziere und dann und auch vieles mitgehe. Auch bei ihren Urteilen denke ich, ja, das natürlich hält mir das ein Spiegel vor. Es passiert mir auch in meinem Kopf, dass ich irgendwie zu schnell urteile und so. Und dann so nach und nach kommt man halt, denkt man dann halt, ja, nee, das ist
vielleicht einer zu viel.
War jetzt doch nicht so nett und so.
Die Bulgarian Split Squads.
Gab es da für dich einen Kipppunkt?
Also ja, weißt du, wann
das war? Kann ich jetzt, glaube ich, nicht so genau benennen.
Mhm. Bei dir also,
ich glaube für mich, also das Buch ist ja in 3 Sätzen geschrieben. Mhm. Also nicht in 3.
A12 Wiederholung, nein.
Also in 3 Kapiteln, die 3 Sätze heißen und die sind auch unterschiedlich lang. Und wie es immer so ist, ist das dritte Kapitel ja das kürzeste Kapitel. Und ich glaube tatsächlich, dass ich ab dem zweiten Kapitel, wo es dann auch um die Vergangenheit geht, die natürlich ein ganz anderes Setting ist, dass ich sie da mehr von außen betrachtet habe. Ich weiß nicht, ob es daran lag, ob es auch anders geschrieben war, aber ich war dann nicht mehr so nah bei ihr und fand das deswegen aber auch ganz klug, dass es ein anderes Setting ist, damit man sowieso nochmal anders auf sie drauf gucken kann oder sie nochmal in einem anderen Umfeld sehen kann. Ich glaube, da war ich dann eher draußen. Es war aber nicht eine moralische Sache oder so, wo ich dann
rausgeflogen bin. Nee, aber ich glaube, das ist auch so ein bisschen der Kipppunkt, weil das auch der Moment ist, wo Vic auftaucht.
Ja, stimmt.
Und wo sie dann plötzlich anfängt, also bis dahin, und das ist immerhin Seite 75 von 185 oder so. Mhm. Bis dahin trainiert sie noch mehr oder weniger deswegen, weil Ferhat gesagt hat, hier trainier doch mal.
Und sie da bleiben will erstmal.
Ja,
mal
sie
so,
da bleiben will und sie dann auch merkt, ah ja, okay, mein Körper verändert sich so ein bisschen und ne, Millie verkauft doppelt so viele Powerdrinks wie ich und naja, die ist halt auch sexy und dann zieht sie irgendwie auch selber mal so Leggings und ein kurzes Top an und stellt fest, dass ihr Verkauf dann auch besser läuft und aber bis dahin ist das ja noch so halbwegs normal, was sie da macht.
Und noch sehr lustig. Also bis dahin habe ich oft aufgelacht. Mhm. Danach habe ich irgendwann, weniger gelacht.
Da ist dir das Lachen im Halse stecken geblieben.
Schreckliche
Umschreibung. Als dir der Spiegel vorgehalten wurde.
Nein, es wurde mir gar kein Spiegel vorgehalten.
Aufgespießt.
Ich weiß gar nicht, ob dieses, also ob es, keine Ahnung, ich hatte auch das Gefühl bei Rezensionen, dass immer so darüber geredet wird, was uns das Buch irgendwie sagen möchte über Selbstoptimierung. Ich weiß gar nicht, ob das uns der Gesellschaft was sagen möchte oder muss. Ich fand das eigentlich eher eine geile Geschichte. Also ich weiß nicht, ich dachte, ich habe mich einfach eher unterhaltend gefühlt und fühlte mich eher so in einem Buch, das immer mehr in den Wahnsinn kippt. Und also klar, man kann jetzt über Selbstoptimierung und Ehrgeiz sprechen, aber ich weiß gar nicht, ob das Thema ist.
Na, Ehrgeiz vielleicht schon, aber eher krankhafter Ehrgeiz. Ja. Und
ich glaube, es schwingt noch was anderes mit. Also ich finde Selbstoptimierung, wenn es das wäre, dann wäre das ein bisschen ein alter Hut, weil wir 1000 Feuilletonartikel schon über, die Leute wollen sich alle selbst optimieren und so. Und jeder hat da schon eine Geschichte zugeschrieben. Und jetzt eine Frau zu zeigen, die in dem einen Job nicht mehr weiter kann und deswegen jetzt Bodybuilding-mäßig irgendwie sich optimieren will, ich finde, das würde dem Buch und Verena Kessler ein bisschen Unrecht tun.
Ja.
Das wäre dann so eine Geschichte, das wäre nicht verkehrt, immer noch, weil das wirklich sau unterhaltsam ist. Ich habe das Buch total gerne von vorne bis hinten gelesen. Das ist einfach toll geschrieben. Mhm. Ich glaube aber, dass noch was anderes mitschwingt. Isabel hat, glaube ich, gesagt, oder du, Nefeli, so, sie will die Beste sein. Und sie hat vor allen Dingen immer diese Konkurrenz mit Frauen. Sie will keine Frau über sich stehen haben. Und was ich da total interessant finde, ist, dass ihr Chef, aus der Firma vorher, also man kann es vorsichtig formulieren, sie extrem beschissen behandelt, mhm. sie sich aber nicht an ihm rächt und nicht gegen ihn vorgeht, sondern gegen eine andere Frau, die auch unter diesem Chef steht.
Mhm.
Und da könnte man dann sagen, erzählt das Buch eigentlich die Tragik der Frauen, die im Patriarchat die zweite Geige spielen und sich dann auch noch gegenseitig an die Gurgel gehen, anstatt sich zu solidarisieren und den Männern zu zeigen, wo es lang geht. Das schwingt ja auch mit in dem Buch.
Das stimmt.
Ja.
Weil sie ganz am Anfang schon sich abrichtet für den männlichen Blick. Die Stelle, die du angedeutet hast, wo sie da so sitzt und dann so sexy ist und diese Cocktails da oder diese Smoothies mischt, da findet sie es ja tierisch geil, dass ein Mann sie geil findet, weil sie jetzt so durchtrainiert ist und da diese Sportklamotten anhat. Und man denkt sich, ja, das ist ein Empowerment, ne, dass man so durch so einen tollen Körper so Aufmerksamkeit erzeugen kann. Aber es ist natürlich auch ein zweischneidiges Schwert. Mm, ne? Und es ist, man weiß gar nicht, wie viel von dieser Aufmerksamkeit will man eigentlich, weil sie einem ja nur bedingt gilt. So, ne? Oder man eine Projektionsfläche ist und der Mensch dahinter nicht gesehen wird. Und solche Themen schwingen da schon mit und machen das Buch dann doch ein bisschen, ja, so. Anregender, wenn man über sowas wie weibliche Konkurrenz oder Ehrgeiz in der Leistungsgesellschaft und so nachdenken will und wohin führt das eigentlich alles. Aber seid ihr selber ehrgeizig?
Du meinst wir als Frauen?
Genau. Ich sag wirklich bewusst als Frauen, weil ich glaube, wenn das die Geschichte eines Mannes wäre, dann wäre das Buch nur halb so interessant und halb so erfolgreich. Wenn da jetzt ein Typ wäre, der aus der Agentur rausfliegt und dann irgendwie Bodybuilding macht, dann würden wir denken, oh, come on, bitte nicht.
Naja, Bodybuilding.
Bloß nicht.
Also gerade den
Aspekt, oder? Weil wir kennen solche Geschichten schon irgendwie, denke ich,
ja,
oder?
Ja, also gerade den Aspekt mit Bodybuilding finde ich insofern ja interessant, weil es ja gar nicht in das klassische Schönheitsbild einer Frau reinpasst.
Das ist was sehr Eigenes.
Genau,
ne? Wir
das haben
ist doch
was
den Film Love Lies Bleeding
Ich musste
gesehen,
oft
ne?
an den Film denken, ja. Love Lies Bleeding.
Die nimmt ja auch Anabolika. Ne?
Ja, ich weiß nicht, ob du den kennst. Also wenn du das Buch mochtest, wirst du den Film auch zumindest sehr interessant
Kirsten
finden.
Kirsten Stewart. Und wie heißt die Bodybuilderin?
Oh, das weiß ich nicht mehr.
Und der Film ist von einer tollen Regisseurin, die hat schon St. Maud gemacht, den ich sehr geil fand.
Das sagt
egal.
Mir sowieso, ich bin ja keine Film.
Egal.
Aber da geht es auch um eine Bodybuilderin.
Richtig professionelle.
Professionelle. Und ich hatte die oft im Kopf, wenn es um Vic ging, hatte ich immer sie auch im Kopf. Aber ich finde da sowieso ja dieses, als Frau einen schönen Frauenkörper zu haben, ist ja eigentlich nicht ein auf einen Bodybuilder-Körper hinzutrainieren. Deswegen fand ich das sowieso interessant. Bin ich als Frau ehrgeizig?
Geil, dass du dich auch noch freiwillig in diese von mir aufgebaute Falle jetzt reinbegibst. Aber der Bumerang folgt dann ja.
Ich glaube, also was ich schon nachvollziehen kann, ist wo mich das Buch schon hatte, ist eben in diesem, dieses Frauen, wie sich Frauen untereinander vergleichen und dieses, dass Frauen, glaube ich, oft untereinander einen härteren und eben wenig wohlwollenderen Blick irgendwie gegenseitig haben, vor allem wenn es ums Körperliche geht oder so. Also so dieses sich gegenseitige schlecht machen. Was ich nicht habe unbedingt, ist dieses, dann will ich aber auch die Beste sein. Das habe ich nicht.
Mhm. Also dir reicht so die fünftbeste. Jetzt wird
also
sie, jetzt
bei,
so Sport, provokant.
Bei Sportsachen, definitiv.
Dabei sein ist alles, Nefeli.
Ich glaube wahrscheinlich, und das ist wahrscheinlich so eine Frage, so eine Typfrage. Ich suche mir, glaube ich, einfach deswegen auch so Sachen raus, wo es gar nicht darum geht, die Beste zu sein.
Ja, zum Beispiel sowas wie Schreiben, Romane schreiben, könnte man sagen.
Kann man ja nicht messen.
Kann man nicht die Beste sein, eigentlich, ne? Das ist ja nicht wie Schachweltmeister.
Nee, aber man kann schon gut sein wollen.
Ja, gut, ja, erfolgreich, erfolgreicher.
Und erfolgreich sein wollen und das an verschiedenen Dingen festmachen, ob man das jetzt an Verkaufszahlen festmacht oder von einem wohlwollenden Feuilleton, Preisen, Stipendien, was weiß ich. Also man kann ja auch beim Schreiben einen Ehrgeiz haben.
Ja, das auf jeden Fall.
In unterschiedliche Richtungen.
Und da sind wir auch schon bei dir, Isabel. Hast du über deinen Ehrgeiz nachgedacht, als du das gelesen hast, so? Was zum Beispiel ähnlich ist bei dir und was ganz anders ist als bei der Ich-Erzählerin? Weil das ist ja irgendwie eine Einladung,
schon,
ne?
Schon so ein bisschen. Immerhin habe ich ja auch einen Roman geschrieben, der Laufen heißt. Ja. Und in dem das Laufen nicht das vordringliche Thema ist, sondern das Mittel zum Zweck. Aber ich bin halt selber auch immer gelaufen. Und zwar ziemlich ehrgeizlos.
Mhm. Wie geht das? Also aber nicht komplett ehrgeizlos. Wie kann man sich motivieren? So.
Naja, also ich bin immer, also ich laufe jetzt nicht mehr, weil ich Ermüdungsbrüche im Mittelfußknochen hatte und mich seitdem nicht mehr traue. Aber ich bin halt tatsächlich gelaufen, weil ich gemerkt habe, dass mein Körper was anderes braucht, als einfach immer nur zu sitzen. Das ist nicht gut und es ist total hart, mich aufzuraffen zum Laufen. Aber ich weiß, dass es mir hinterher besser geht und hinterher bin ich total stolz auf mich.
Ja.
Und jetzt habe ich jahrelang überhaupt keinen Sport gemacht und jetzt,
jetzt kommt's.
Ich mache seit einem halben Jahr, seit Mitte Juni, habe ich original jeden Tag Yoga gemacht.
Geil.
Und
wow.
Ich bin unfassbar stolz auf mich.
Richtig gut.
Und auch ein bisschen frustriert, weil ich immer das Gefühl hatte, beim Laufen war es so, auch wenn ich mal 3-4 Jahre nicht gelaufen bin, wenn ich dann wieder angefangen habe, war ich die ersten Male total schlapp. Aber schon nach 5-6 Mal Laufen merkt man, wie man wieder reinkommt und dass es besser läuft. Beim Yoga geht das leider nicht so schnell. Mhm. Also irgendwie Kraft aufbauen. Ich weiß nicht, ob ich in
das
diesem
halt
Leben noch jemals einen einzigen Liegestütz schaffen werde. Ich glaube nicht.
Ja.
Und auch Gelenkigkeit und sowas. Also es geht schon echt sehr viel langsamer, finde ich.
Ja, Gelenkigkeit ist auch eh ein bisschen genetisch, ne? Also manche Leute haben einfach diese weiteren Sehnen und können sich weit, also die können dann einen Spagat, und andere
können
es nicht.
Eine Freundin von mir hat erzählt, sie war im Rückbildungs-Yoga, nachdem sie tatsächlich entbunden hatte.
Ja.
Und da war sie schon 40, also relativ eher spätgebärend und die Yoga-Lehrerin war um die 70 und sagte, wahnsinnig gelenkig. Und die hat zu uns 40-Jährigen immer gesagt, naja, in eurem Alter war ich auch noch so steif.
Ja.
Okay, das macht
Sie hat halt
Hoffnung.
Auch irgendwie später angefangen gehabt, macht Hoffnung.
Ja, ich glaube, dass das halt länger dauert, bis diese tiefen Muskeln sich so ein bisschen weiter bewegt haben. Und es ist auch dann Tagesform, also die ziehen sich wieder zusammen, die gehen wieder auseinander Wetter und alles Mögliche. Und deswegen kann das manchmal ein bisschen frustrierend sein, dass man so denkt, oh, was ist, ich habe doch jetzt ein halbes Jahr trainiert, warum ist denn das heute schon wieder so tight? Ne?
Ja, und das merke ich beim Yoga auch. Ich glaube, es wäre jetzt auch dringend Zeit, dass mal jemand drauf guckt. Ich mache das alleine zu Hause mit YouTube. Wahrscheinlich wäre es schlau, wenn...
Mach's nicht wie die Ich-Erzählerin hier.
Ja, also, nein, so schlimm mache ich es ja auch nicht.
Gut, die macht ja auch wirklich Hardcore-Bodybuilding mit Steroiden und auf gar keinen Fall macht man sowas alleine. So,
natürlich nicht. Und nur noch harzer Roller und rohes Hühnerfleisch essen.
Kids don't do this at home.
Ich hab in einem Interview gelesen von Verena und das fand ich spannend, dass sie eigentlich, also sie hatte totale Freude dabei, eklige Szenen zu schreiben.
Und die Lektorin hat viele davon wieder rausgestrichen.
Genau, die Lektorin
hat viele
wieder
weil sie
kein Body-Horror-Roman sollte es werden.
Sie hatte in dem Interview auch The Substance und Love Lies Bleeding erwähnt, dass sie das gesehen und sie inspiriert hat. Und was sie aber nicht erwähnt hat, ist The Ugly Stepsister, den wir auch beide gesehen haben.
Stimmt.
Und der passt ja am allerbesten hier.
Aber
weil
der
es ja um die Konkurrenz
ist zu spät
von
erschienen. Da ist ja erst Anfang des Jahres erschienen.
Stimmt,
da war das
recht.
Buch bestimmt schon im Druck
quasi. Recht.
Aber was auch ein sehr ist, also was ich interessant finde, ist, dass es anscheinend jetzt gerade so eine Welle gibt von, zumindest bei Filmen, also von so feministischem Body-Horror, wo es ja auch irgendwie um Schönheit auch immer geht.
Weibliche Konkurrenz, Schönheit. Dieses, um einem Mann zu gefallen, sich selber total zur Sau zu machen.
Ja. Hier ist es ja nicht unbedingt, um einen Mann zu gefallen.
Nee.
Aber ich finde so diesen Mut zu ekligen Szenen in der Literatur finde ich toll. Also ich fand auch so diese Essensszenen fand ich ja fast am ekligsten. Also so diese Vorstellung, was sich da alles
unter den Fingern
hält. Ja, so,
hat noch Hackrest unter den Fingernägeln. Ja gut, das kennt Maren von mir auch.
Du hast mich auch gerade so ganz normal angeguckt. Ja. Was war denn eklig? Das ist mein normaler Dienstagvormittag.
Ja, das ist halt immer so, ne, wenn, also die Ekelgrenzen bei Männern sind ja andere als bei Frauen, zumindest in der Literatur, weil Frauen zumindest im 19. Jahrhundert immer so als die Feinen und Schönen und Sensiblen dargestellt worden sind. Und natürlich Schweiß, Dreck, Tod, Blut, das wird dann immer eher mit Männern verbunden. Und dann gab es ja mal die Feuchtgebiete von Charlotte Roach, da wurde das ja schon mal ordentlich aufgebrochen, ne, dass Frauen auch kotzen und scheißen können. Und hier in dem Buch ist es eben auch ein bisschen, obwohl es krank ist und obwohl es ein Irrweg ist, ist es ja auch cool, dass eine Frau diesen Scheiß macht.
Ja.
Ne, und das meinte ich eben. Ich glaube, wenn das die Geschichte von einem Mann wäre, würden wir sagen, ja klar machen Männer das kennen wir schon. Diese Geschichte haben wir schon tausendmal gehört, dass Männer irgendwie ehrgeizig sind, dass sie die Besten sein wollen und damit alles kaputt machen.
Mm.
Ne?
Tatsächlich.
Jetzt sind auch Frauen mal dran, damit alles kaputt zu machen.
Ich finde das gut. Ich habe, als ich an Laufen schrieb, kurz mit meinem Lektor über die Idee gesprochen, dass die Läuferin ja auch ein männlicher Läufer sein könnte. Und er sagte sofort, ich weiß nicht, ob das so gut ist, weil Männer anders Sport machen als Frauen. Und halt mit mehr Ehrgeiz und mehr dem Wettbewerbsgedanken und die wollen gewinnen und die wollen schneller sein und besser sein und die Frauen tun das eher für sich, meinte er. Stimmt vielleicht in der Tendenz und sicher nicht zu 100%.
Genau.
Und aber genau das bricht sie ja hier auch auf.
Ja. Absolut.
Und, ja. Ne,
zeigt halt diese Frau mit dem eigentlich eher männlichen Verhalten.
Ja, was wir so männlich nennen, dieses die Beste sein
und
wollen.
Und das aber als quasi vermeintliche Mutter. Das finde ich natürlich das Allergeilste, dass alle um sie herum denken, sie macht es als Mutter. Und also einer meiner Lieblingssätze, den habe ich auch rausgeschrieben, war, da so beginnt ein Kapitel, natürlich war es nicht immer leicht, Job und erfundene Mutterschaft unter einen Hut zu bekommen.
Ja.
Ist großartig.
Ja,
super.
Ja, super. Also es hat wirklich einen spektakulär guten Humor, finde ich.
Das finde ich auch.
Ja, ich denke, also von mir abschließend, ich habe das sehr gerne gelesen. Ich fand das sehr unterhaltsam. Ich finde das sehr gut geschrieben. Ich weiß nicht, ob ich das jetzt so wahnsinnig vielen Leuten weiterempfehlen würde, weil es macht zwar richtig Spaß, aber ich weiß unterm Strich nicht so ganz, wozu die Geschichte jetzt auf der Welt ist. Also was sozusagen der, warum man das erzählen muss. Ich fand die Geister von Demmin weniger rund geschrieben, aber inhaltlich welthaltiger oder wichtiger, dass das erzählt wurde. Das hier ist einfach, da kann man eine geile Netflix-Miniserie draus machen, zack, weg, aber mir hat es nicht so viel gegeben, was jetzt so nachhalt. Also mir ist irgendwie alles schon klar. So. Das ist kein Buch, über das ich jetzt noch lange reden muss. Ich habe es super gern gelesen, aber so meine Diskussionsbereitschaft hält sich da ein bisschen in Grenzen.
Ich finde aber, also ich weiß gar nicht, ob aber dieser Anspruch immer auf Roman auch zutreffen muss. Also ich hatte auch das Gefühl, ich gucke eher einen guten Film, aber das gepackt, also weil manchmal habe ich auch an Filmen ja irgendeine ganz andere Erwartungshaltung als an Büchern, komischerweise.
Das wollte ich gerade fragen, ob euch das auch so geht.
Ja, total.
Bei einem Film ist das total okay, wenn man gut unterhalten wird.
Ja.
Und bei den Büchern ist es so, das Buch hat keine Berechtigung. Und das ist ja totaler Quatsch. Also ich glaube, also es gibt für mich deswegen auch keine so große, tiefe Ebene, wie sich zum Beispiel das Feuilleton ja irgendwie wünscht, dass das jetzt was über die Gesellschaft groß aussagt. Sondern ich finde einfach, es ist eine gut geschriebene, unterhaltene Geschichte, die man halt weglesen
kann. Die endlich mal eine Frau in einem Fitnessstudio Bodybuilding machen lässt.
Ja.
Und wir hatten halt bisher ganz wenig, vor allen Dingen so glaubhaft und irgendwie gut geschriebene Fitnessstudios.
Absolut.
Und ich denke, viele Menschen von heute kennen Fitnessstudios. Also du kennst sie, Isabel, oder? Also Feli war ja auch nie drin.
Ja, jetzt nicht.
Kiesertraining.
Nicht so sehr gut, aber ich kenne sie.
Ja. Also ich kenne sie auf jeden Fall und ich hab mich dann vieles erinnert. Ich verbinde damit positive Sachen. Ich finde das schön. Ich mag das trainieren und auch sogar, dass da bescheuerte Musik läuft und Leute auf so Trittsteppern oder so Radfahren sind oder ich an der Rudermaschine da rum hantiere und so. Für mich ist das irgendwie eine Abwechslung zum Zuhause am Schreibtisch sitzen. Und gleichzeitig bin ich da trotzdem anonym oder ich kann auch mit einem Freund hingehen und wir können lachen oder so. Also ich, und ich finde, dass je nachdem, in welchem Stadtteil und in welches Fitnessstudio man geht, da eben auch verschiedene gesellschaftliche Schichten mal zusammenkommen, was sonst nicht so der Fall ist. Sonst ist man irgendwie oft so in einer bestimmten Klasse unterwegs. Und ich fand den Ort gut geschrieben. Ich habe mich halt bei so ein paar Sachen gefragt, wie das dann gehen soll. Nachher, da hat es was mit dem Tempo zu tun. Also du kannst, wie gesagt, nicht so schnell solche Muskeln aufbauen. Aber trotzdem, ich weiß halt nicht, wem ich das jetzt irgendwie so unbedingt empfehlen würde, weil es ist super unterhaltsam, aber es ist dann doch auch speziell und auch ein bisschen eklig. Und wenn ich jetzt das Leuten gebe und sage, nur lies es mal, weil es da unterhaltsam ist, das alleine ist es dann vielleicht auch nicht. Ne? Dann, man muss auch schon die Bereitschaft haben, irgendwie da hinzugehen. Ich sag nochmal so eine Phrase, wo es weh tut.
Ich sage, beziehungsweise, ich habe das Buch schon mehreren Leuten empfohlen und zwar vor allem aber auch diejenigen, die mir eben gesagt haben, boah, sie haben jetzt gerade irgendwie so eine Lesekrise.
Ja.
Sie kommen gerade in kein Buch richtig gut rein. Sie wissen nicht, was sie irgendwie, sie können sich kaum konzentrieren oder so. Oder wenn man auch erkältet zu Hause liegt, Kopfschmerzen. Da finde ich das Buch ideal. Das holt einen sofort ab. Es ist total niedrigschwellig dafür.
Und ohne auch nur ein bisschen seicht geschrieben zu sein, weil die Sprache ist wirklich gut.
Es ist wirklich,
also das möchte
sehr
ich noch
gut
betonen, ne? Das ist kein billiger Unterhaltungsroman.
Nein, gar nicht.
Das
es ist total
auch
clever.
Mir reicht das auch.
Ja.
Ich würde abschließend gerne dich noch fragen, was ich denn als nächstes von Verena Kessler lesen soll. Weil ich bin total
Eva, der zweite Roman von ihr, der kam davor. Und
den habe
ich
nicht
auch
gelesen, aber du hast mir erzählt, dass du den cool
fandest. Ich fand ihn richtig gut. Der ist multiperspektivisch geschrieben und der ist ganz warmherzig. Also da gibt es auch sehr kühle Figuren, aber der hat so, der hat etwas Weltumfassendereres als der. Der hat der ist so... Mhm. Hat auch so einen warmen Blick eigentlich auf die Menschheit, wenn man so möchte. Also den habe ich sehr gerne gelesen.
Ja. Ich möchte abschließend noch sagen, dass ich auf der Homepage von Hansa, oder wo ist das Buch erschienen?
Hansa Berlin,
mir die Schnipsel aus den Rezensionen durchgelesen habe. Das sind so 20, 30 Lobetexte. Und fast alle sind in einem echt schlechten Deutsch geschrieben. Und ich habe mich dann gefragt, ob mittlerweile die Rezensionen entweder von der KI geschrieben werden oder nur noch von Praktikanten und Praktikantinnen oder die Leute einfach mit der Sprache es nicht mehr so haben, sondern nur noch Phrasen dreschen. Und das hat mich so bewegt, dass ich darüber, glaube ich, einmal schreiben möchte.
Okay.
Also wie Literaturkritik geschrieben ist. Ich denke so, wie schreibt ihr denn? Was sind das für ein Deutsch? Aha. Und was sind das auch für Unterstellungen dem armen Buch gegenüber? Also ist alles positiv, ne? Aber so... Man fantasiert irgendwas so rein. Fand ich komisch.
Naja, vielleicht kann aber auch das Feuilleton nicht damit umgehen, dass es halt einfach eine gut erzählte Geschichte ist, die eben ja nicht noch ein...
Ja, es geht schon um was. Also
es geht schon um was.
Doch,
aber
so.
Es ist, also es man muss ja nicht immer irgendwie die große Moralkeule aus dem Buch raussuchen, rauslesen wollen.
Ja, die Frage ist, und das kann man vielleicht nochmal ganz kurz als letztes stellen, geht es hier mehr um ein Individuum, also um eine interessante oder eigenwillige, etwas gestörte Frauenperson? Oder steht sie für ein großes Thema der Jetztzeit, wie das halt einige Rezensionen so sagen? Oder ist es euch scheißegal? Das könnt ihr natürlich auch sagen. Ist mir doch Wumpe, für was
sie
steht.
Ich glaube, es ist mir total Wumpe. Also es steht ja immer das Individuum nicht alleine da, sondern irgendwo in der Gesellschaft und ist Produkt der Gesellschaft und Mitgestalterin der Gesellschaft. Und das lässt sich ja gar nicht so richtig trennen. Und man kann ja vieles am Beispiel eines Individuums erzählen, das dann trotzdem nicht allgemeingültig wird, aber ja, irgendwie die dann doch die Empathiefähigkeit stärkt.
Mhm.
Ja.
Mit Leuten, die rohes Fleisch essen.
Die rohes Fleisch essen und die selber nicht gerade durch Empathiefähigkeit herausstechen.
Magerquark, auch so ein komisches Wort.
Magerquark.
Ja.
Magerquark.
Das wollte ich noch am Ende gesagt haben.
Lecker.
Geht
mit
so.
Kümmel.
Naja.
Okay, Hüttenkäse?
Auch noch schlimmer.
Okay, harzer Roller.
Damit haben wir es jetzt. Und mit dem Harzer Roller Käse wünschen wir auch ein frohes neues Jahr.
Ja, Isabel, schön, dass du
da
warst.
Ja, danke, dass du da warst.
Das hat uns
sehr
gut gefallen.
Ja, danke, dass
und
du das
danke,
Buch mitgebracht hast.
Genau, danke, dass du das Buch mitgebracht hast. Ich hätte es, glaube ich, nicht gelesen, obwohl ich Geister von Demin so toll fand. Oder ziemlich gut fand. Ich hätte es nicht gelesen, weil ich es einfach nicht mehr auf dem Zettel hatte. Aber dadurch, dass ihr es jetzt hier wieder mitgebracht habt, ich bin sehr froh. Ich hatte eine tolle Zeit damit. Und ja, wer das schon gelesen hat, kann gerne uns in die Kommentare schreiben, wie er oder sie das gefunden hat und wie ehrgeizig er oder sie trainiert. Und
oder auch
wer
nicht
mal
trainiert.
Mit Nefeli ins Fitnessstudio geht.
Ach nö.
oder mit Piero zum High-Intensity-Training. Kettlebell schwingen.
Ich muss jetzt wieder schnell aufs Sofa.
Ja.
Ins Sofa, aufs Sofa. Tschüss.
Tschüss.
Lachsbrunch, der Literaturschnack, wird gefördert von der Behörde für Kultur und Medien Hamburg. Vielen Dank an Dirk Hertrampf. Produziert wird der Podcast von Piero Masterlerz.